In Deutschland schauen 12 Millionen Menschen Sonntag für Sonntag den Tatort. Mord und Totschlag scheint die Menschen zu interessieren. Und ich gehöre auch zu den Menschen, sehr zum Leidwesen meiner Frau, die sich gerne den Tatort anschauen. Sie schaut lieber die Sendung auf dem zweiten, aber meistens setze ich mich durch. Sie hat sich damit abgefunden. Und ich weiß nicht, was den Reiz dieser Sendung ausmacht. Vielleicht sind wir alles gerne Hobbyermittler oder Kommissare. Und ich möchte heute über den ersten Tatort in der Menschheitsgeschichte sprechen. Einen ganz dramatischen Brudermord. Ihr wisst vielleicht schon, worum es geht. Der wohl bekannteste Mord in der Kriminalgeschichte der Welt. Die Erde ist gerade erschaffen und schon geschieht das erste Kapitalverbrechen. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Ich lese den Text aus 1. Mose 4, 1 bis 22. Adam erkannte erkannte Eva seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie: Ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Und sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain den Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain: Warum überläuft es dich ganz heiß und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr? Wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Und wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen. Doch du werde Herr über ihn. Und hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: Gehen wir aufs Feld. Und als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er entgegnete: Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kain antwortete dem Herrn: Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und wer mich findet, wird mich erschlagen. Aber der Herr sprach zu ihm: Darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Ich möchte zu Beginn kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und es ist ja so vielseitig und es zeigt auch alle Facetten menschlichen Lebens auf. Und deshalb ist es auch heute so aktuell wie damals. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass du uns auch durch diesen Text aus dem Alten Testament zu Beginn der Menschheitsgeschichte etwas sagen kannst und dass wir etwas daraus lernen können. Amen. Die Ermittler in Kriminalfilmen sind ja zunächst, wenn sie auf der Suche nach dem Mörder sind, häufig zunächst erstmal auf der Suche nach einem Motiv für die Tat. Und ich möchte auch einmal versuchen zu ermitteln, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass jemand seinen Bruder erschlägt. Und dann möchte ich versuchen herauszustellen, was diese biblische Geschichte mit uns heute noch zu tun hat. In den Krimis, da gibt es bei den Ermittlungen der Straftaten häufig diese sogenannten Profiler oder Fallanalytiker. Und sie helfen bei der Suche nach dem Mörder, indem sie sich ein Bild von dem Täter machen, um zu schauen, welche Persönlichkeitsmerkmale er hat. Und hilfreich ist es wohl auch, wenn man das Motiv für die Tat hat. Das macht es leichter, den Täter dann später zu ermitteln. Also, machen wir uns einmal auf Spurensuche. Objektiv gesehen sind doch beide gleich. Beides sind Adams und Evas Kinder. Kain ist der Erstgeborene, Abel der Jüngere von beiden. Abel macht in Viehzucht und Kain macht in Ackerbau. Beide geben dem Herrn von ihrem ersten Ertrag ein Opfer. Das war damals so üblich. Aber Gott würdigt das Opfer Kains nicht. Und ich denke, ein entscheidendes Motiv des Totschlags ist schließlich die fehlende Annahme von Kains Opfer. Beide tun dasselbe, aber es geht ihnen unterschiedlich damit. Und interessanterweise gibt der Text auch keine Begründung dafür, warum das so ist. Ist Kain vielleicht ein Mamakind? Weil es im Text heißt, da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Zu Abels Geburt wird nichts gesagt. Aber scheinbar war er das von Gott geliebte Kind. Und vielleicht stellt Gott Kain an dieser Stelle auf die Probe. Ich denke, das Suchen nach Gründen für einer unterschiedlichen Behandlung, das ist ganz menschlich. Aber der Text sagt uns nicht aus, warum Abel bevorzugt wird und warum Kains Opfer nicht einmal angeschaut wird von Gott. Macht Gott einen Unterschied, vielleicht zwischen einem Tieropfer und einem pflanzlichen oder vegetarischen Opfer? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Gott da keinen Unterschied macht. Opfer ist Opfer. Und an dieser Stelle müssen wir vielleicht sagen, Gottes Entscheidung ist unbegreiflich. Und das ist eine Tatsache, die ja vielleicht jeder von uns schon auch einmal im Leben feststellen musste. Aber eines wird deutlich. Gott nimmt Kontakt auf mit dem verbitterten Kain und er spricht ihn vor der Tat an. Er fragt ihn, warum er so zornig ist, warum er seinen Blick abwendet. Natürlich weiß Gott die Antwort. Er weiß ganz genau, wie es Kain geht, warum er seinen Blick senkt. Und Gott weiß sogar, dass es Kain körperlich zu schaffen macht. Er sagt, warum überläuft es dich ganz heiß? Und wer von uns kennt das vielleicht nicht, wenn so die Wut langsam in einem hochsteigt, wenn man innerlich zu kochen anfängt? Ich denke, keiner von uns kann sich da ganz von frei machen. Mal so weit gereizt zu werden, dass man innerlich zu kochen anfängt. Und umso besser uns die Leute kennen, die Menschen kennen, umso besser wissen sie, wie sie uns in Rage bringen können. Nicht? Wie sie den anderen auf 180 bringen können. Klar, bei uns in der Gemeinde, da gibt es sowas natürlich nicht. Aber draußen im Leben, da gibt es sowas. Nicht? Mit den Arbeitskollegen, mit den Nachbarn, mit der lieben Verwandtschaft und so weiter und so weiter. Es passiert immer wieder, dass das Selbstbild, was wir von uns haben, mit dem Bild, was andere von uns haben, sich unterscheidet. Und dann kommt die Krise. Selbstzweifel erfüllen uns oder einen. Man fühlt sich unverstanden. Aber solche Phasen, die gehören zum Leben dazu. Und man versucht, das Selbst- und das Fremdbild auch so ein Stück weit wieder in Einklang zu bringen. Aber immer gelingt das eben nicht und dann kann das auch ganz tragisch enden. Und ich glaube, wir werden manchmal auch ganz bewusst in Rage gebracht. Der Teufel, der ist ein ganz geschickter Manipulator. Und manchmal ist es vielleicht auch nur unsere gute Kinderstube, die einem davon abhält, schlimme Dinge zu tun. Und genau in diese Situation hinein, in diese Situation der Wut, spricht Gott Kain an. Er versucht, in den Dialog mit Kain zu treten. Und er gibt Kain die Gelegenheit, seinen Frust loszuwerden. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Stelle in diesem Text. Gott sagt ab Vers 6, warum überläuft es dich ganz heiß und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Und an diesem Punkt gibt Gott Kain ganz eindeutig die Gelegenheit, innezuhalten und sagen, halt, stopp, nicht weiter. Er gibt ihm die Gelegenheit, seine Enttäuschung loszuwerden. Gott zu sagen, ja, ich fühle mich ungerecht behandelt. Ja, das ist unfair. Ich rackere mich ab, genauso wie mein Bruder. Und der wird aber noch mehr als ich gesegnet. Das kann es doch nicht sein. Aber so sind wir Menschen. Wir versuchen uns zu vergleichen. In Sprüche heißt es, Neid ist die Wurzel allen Übels. Und Kain hat sich, glaube ich, nicht so sehr darüber geärgert, dass der Segen ausblieb. Er hat sich vielmehr darüber geärgert, dass sein Bruder mehr gesegnet wird als er. Das hat ihn zur Weißglut gebracht. Kennst du das auch? Ist das im Leben nicht auch manchmal so? Wie gehen wir damit um, wenn ein anderer gesegneter ist als ich? Wenn es ihm wirtschaftlich besser geht, wenn er eine bessere Gesundheit hat, wenn ihm das Lernen leichter fällt, wenn er sportlicher ist oder es in seiner Familie oder bei seinen Kindern besser läuft und bei mir nicht, macht mich das neidisch? Kommen da schlechte Gedanken in uns auf? Ich denke, wir sollten uns bewusst machen, dass die Ungerechtigkeit in dieser Welt auch gegeben ist. Und sie gibt uns immer wieder zu denken. Sie macht Wut vielleicht verständlich, aber sie ist keine Entschuldigung für eine Straftat oder für andere böse Dinge, die uns einfallen. Vielleicht haben wir keine Mordgedanken, aber von schlechten Gedanken, denke ich, kann sich keiner von uns frei machen. Wie gehen wir mit diesen Gefühlen um? Geben wir uns ihnen hin? Fangen wir an, schlecht über den anderen zu reden? Versuchen wir, ihn zu schädigen? Oder denken wir sogar, wenn der andere nicht da wäre, dann wäre das Problem gelöst? Aber so einfach ist das nicht. Konrad Adenauer hat einmal gesagt, man muss die Menschen so nehmen, wie sie sind. Es gibt keine anderen. Und das ist sicher der bessere Weg. Und deshalb ist es richtig, sich dieser Situation zu stellen. Und Gott gibt Kain die Möglichkeit, seinen Frust loszuwerden. So sagte Gott zu Kain in Mose 4, Vers 7, du kannst über der Sünde Herr werden. Und Kain hat die Wahlmöglichkeit, auf die Ungerechtigkeit nicht mit Gewalt zu reagieren. Gott traute ihm an dieser Stelle eine andere Reaktionsmöglichkeit zu. Und diese Verse, die betonen in ganz besonderer Weise unsere Eigenverantwortlichkeit. Kain musste nicht zum Totschläger werden. Er musste nicht zur Tat streiten. Und diese Wahlmöglichkeit, die stellt sich jedem Einzelnen von uns auch immer wieder. Und dieses Angebot, ja, das gilt für uns heute auch noch. Und die Frage ist, wie können wir es schaffen, unseren Frust nicht an den Schwachen gewaltsam auszuleben, sondern uns mit den Gegebenheiten abzufinden, uns vielleicht konstruktiv auch den Zuständen zu stellen und sich gegen diese Zustände zu richten. Und ich denke, das Aushalten von Ungerechtigkeit ist auch ein Stück weit eine Herausforderung für uns als Christen. Und wenn du dich gekränkt und ungerecht behandelt oder benachteiligt fühlst, dann darfst du mit Gott darüber reden. Gott hat für dich ein offenes Ohr und er macht dir ein Gesprächsangebot. Gott will mit dir über deine Enttäuschung reden. Gott spricht Kain an und er spricht uns an. Aber was macht Kain? Er antwortet nicht. Er schreitet zur Tat, so wie wir auch manchmal zur Tat schreiten. Vielleicht nicht so brutal wie Kain. Aber anders, da gibt es den sogenannten Kältetod. Der ist für mich gestorben, heißt es. Mit dem rede ich nicht mehr. Er ist mir gleichgültig. Die Menschen sind mir gleichgültig. Wenn ich nicht mehr da bin, dann kann alles ruhig den Bach runtergehen. Solche Sprüche kennen wir. Dann, wenn es in Beziehungen und dann, wenn es ja manchmal auch in Gemeinden knirscht, wenn es schief läuft. Und am deutlichsten wird das häufig auch in Ehebeziehungen, die auseinanderbrechen. Wenn einer von beiden so gekränkt ist, dann kann das dazu führen, dass man bereit ist, den anderen zu vernichten. Vielleicht nicht, dass man bis zum Äußersten geht, aber man wünscht dem anderen das Schlechteste. Habt ihr gewusst, dass 80% der Morde an Frauen von ihrem Ehepartner verbracht werden? Ich denke, diese Zahl spricht für sich. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Stelle für Kain und für uns. Die Bibel, die nimmt hier kein Blatt vor den Mund, wenn es um Konkurrenz und Rivalität geht. Und an dieser Stelle haben wir die Möglichkeit zu reagieren. Wir stehen sozusagen an einer Weggabelung. In unserem Kopf, da können sich Abgründe auftun. Die sind tiefer als der Grand Canyon. Und der ist wirklich tief, den habe ich gesehen vor ein paar Jahren. Und genau wie die Mörder aber eine Entscheidung treffen, um der Gewalt freien Lauf zu lassen, können wir entscheiden, ob wir dem Bösen Raum geben und uns dem hässlichen Gesicht des Bösen zuwenden oder ob wir uns auf Gottes Liebe einlassen. Gott sucht das Gespräch zu unseren Aggressionen, zu unseren schlechten Gedanken. Und ganz bestimmt werden nicht sofort alle Ungerechtigkeiten in der Welt dadurch verschwinden. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Gott möchte uns neue Horizonte eröffnen. Und wir können an dieser Stelle Gott ja neuen Raum geben. Er will uns Perspektiven aufzeigen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch in den verzwicktesten Situationen oder aus den verzwicktesten Situationen aus Feinden Menschen macht, die sich nicht den Tod wünschen. Vielleicht wird man nicht die besten Freunde, aber getrennte Wege oder geteilte Wege heißt nicht, dass man getrennte Wege geht. Und das gilt auch ja für die Gemeinde. Dem Menschen und dem Problem stellen. Aufpassen, dass die Situation nicht eskaliert. Ja, und auch nachdem Kain dieses unvorstellbare Verbrechen begangen hat, lässt Gott ihn nicht allein. Gott spricht ihn an, nicht nur vor der Tat, er spricht ihn auch nach der Tat an. Er lässt ihn nicht allein. Und diesmal reagiert Kain. Er hat jetzt Angst vor der gerechten Strafe, dass Gott ihm der Welt schutzlos ausgeliefert lässt. Kennt ihr das vielleicht auch? Wenn man was falsch gemacht hat, dann hält Gott einem manchmal so einen Spiegel vor und er zeigt uns, was wir falsch gemacht haben. Ich glaube, wir sind auch manchmal jenseits von Eden, habe ich manchmal den Eindruck. Aber das ist vielleicht auch der Grund, weshalb wir uns mit dem Beten manchmal so schwer tun. Wir gehen Gott aus dem Weg, aber Gott gibt uns nicht auf. Paulus beschreibt es in Römer 7, 14 bis 25 so. Denn ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Er redet hier nicht über andere. Paulus redet hier über sich selber. Dazu gehört viel Mut. Und man sieht ja häufig eher die Fehler der anderen als die eigenen. Aber ist das nicht beruhigend, dass sogar ein Paulus damit zu kämpfen hatte? Aber er kann über seine eigene Enttäuschung sprechen, weil er aus der Gnade Jesu lebt. Und diese radikale Selbsterkenntnis hält er auch nur durch radikale Gnade auch eben aus. Und deshalb kann aus Enttäuschung, aus Wut Liebe werden. Weil wir Gottes Gnade in Anspruch nehmen können. Und glaub mir, nichts ist so schlimm, dass wir Gottes Gnade nicht in Anspruch nehmen können. Ist das nicht schön, dass wir das so in Anspruch nehmen dürfen, jeder von uns? Gottes Gnade ist so vielfältig wir auch so als Menschen sind. Und du brauchst deinen Blick nicht zu senken. Ich denke, wir können nach oben schauen. Wir können Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Vielleicht so wie Jakob es gemacht hat. Das ist ein weiterer Akteur in einer anderen biblischen Kriminalgeschichte. Er hat in den offenen Himmel geschaut und Gottes Größe erkannt. Er hat erkannt, Gott ist mit ihm, trotz allem, was er getan hat. Ihn hat die Ehrfurcht ergriffen. Er hat begriffen, dass er es mit dem heiligen Gott zu tun hat. Und sein Angebot, das gilt gestern und das gilt heute. Und dafür ist Gottes Sohn gekommen. Er will uns suchen und da, wo die Situation, die Wut, der Streit noch in Bewegung ist. Er will sich mit uns in Verbindung setzen. Er will uns helfen. Und ich wünsche jedem von uns, dass er in dieser Situation nicht den Kopf senkt, sondern nach oben schaut, zu dem, der helfen kann. Gott will, dass wir leben. Gott vergibt und lässt uns im Glauben an Christus neu werden. Gott hilft Kain, trotz seiner Schuld zu leben. In der letzten Ausgabe der Zeitschrift Die Gemeinde, ich weiß nicht, ob das alle wissen, das ist eine Zeitschrift unseres Bundes, steht ein interessanter Beitrag von Johannes Kneifel. Er musste 1999 als 17-Jähriger wegen Körperverletzung mit Todesfolge für 5 Jahre ins Gefängnis. Und dort begegnete er erst Christen und dann auch Jesus. Und nach seiner Entlassung wurde er Mitglied in der Baptistengemeinde in Hameln, studierte 2006 Theologie in Elztal. Und er beschreibt es so: Vergebung entspricht nicht dem Wesen von uns Menschen, aber dem Wesen Gottes. Ein Ereignis macht das besonders deutlich. Ostern ist der Beweis für Vergebung und Neuanfang. Und er hilft auch uns jeden Tag neu. Und dieses Angebot Gottes, das steht. Und es liegt an uns, ob wir dieses Angebot annehmen. Ich wünsche jeden, ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass der Friede Gottes uns zur Ruhe kommen lässt, damit wir nicht auf der Flucht bleiben, sondern zu Hause sind, bei Jesus. Amen.